ARD Sounds.
Die Trennung ist ja nun 3 Jahre her und wir haben immer noch laufende Gerichtsverfahren. Es gibt nicht den Moment oder die Zeit, von wo an alles plötzlich anders war, sondern es ist wirklich ein Prozess, in dem man sehr stark sein muss. Und wenn man stark bleibt, dann auch immer wieder ja, ganz tolle Momente irgendwie erleben darf.
Was hast du dir zurückgeholt in dieser Zeit?
Ich war dann raus aus der Wohnung und habe überlegt, wie geht's jetzt weiter. Und die erste Entscheidung, die ich dann so eigenmächtig wieder getroffen habe, war, ich mache jetzt mein Masterstudium. Und dann ging's weiter mit weiteren Erfolgen.
Die ihr da gerade gehört habt, ist Lisa. Sie hat sich aus einer Gewaltbeziehung gelöst und einen richtig großen Schritt gewagt, der ein paar Jahre früher nicht denkbar gewesen wäre. In dieser Folge sprechen wir über psychische und körperliche Gewalt in Beziehung und darüber, welche Folgen sie auch nach einer Trennung haben kann. Das wird an manchen Stellen ein bisschen hart, das wollte ich euch einmal vorab sagen. Wir wollen aber vor allem auf das Danach schauen. Also wie weiter, wenn man häusliche Gewalt erlebt hat. Die Geschichten heute sollen vor allem Mut machen. Wir erzählen, wie Frauen wie Lisa den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden. Und wir wollen euch auch ein paar Tipps mit an die Hand geben, was wir alle tun können, um Betroffene zu unterstützen. Wenn ihr merkt, dass euch das Thema belastet, dann hört diese Folge am besten nicht allein. Hilfsangebote findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Annika Frigge und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. In jeder Folge bringt eine Reporterin oder ein Reporter eine neue Recherche mit zu mir ins Studio. Und heute ist das Nathalie Wiech. Schön, dass du da bist.
Hi Annika.
Das Thema Gewalt in Beziehung ist in den letzten Jahren ja viel präsenter geworden, ne? Auch weil Frauen öffentlich über das sprechen, was ihnen passiert. Ich denke da natürlich direkt an Colleen Fernandes. Sie hat damit, dass sie mit den Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulm an die Öffentlichkeit gegangen ist, in Deutschland, finde ich, zumindest richtig was aufgerüttelt. Was denkst du?
Absolut. Was vor allem aber auch deutlich geworden ist, ist, dass Gewalt viele Gesichter haben kann. Egal, ob jetzt sexuell, digital oder körperlich.
Und trotzdem müssen sich viele Betroffene ja immer noch so Sätze anhören wie, das hättest du doch erkennen müssen oder warum bist du nicht früher gegangen? Also es sind ja so ganz klassische Sätze, die wir irgendwie alle kennen, ne?
Ja, ganz genau. Und damit macht man ja den Opfern den Vorwurf und nicht den Tätern. Und ich finde auch, dass es total ausblendet, wie schwer es sein kann zu erkennen, dass man da Gewalt erlebt und dass man sich trennen muss.
Du beschäftigst dich ja schon seit 3 Jahren intensiv mit dem Thema Partnerschaftsgewalt und du hast für diese Recherche 2 Frauen getroffen, die unterschiedliche Wege gefunden haben, mit ihren Erfahrungen weiterzuleben, aber wie ich finde auch irgendwie Kraft daraus zu schöpfen scheinen, oder?
Beiden ist wichtig, dass sie die Gewalterfahrung nicht mehr definiert. Eine von ihnen ist Lisa. Sie unterrichtet heute an der Hochschule und setzt sich gegen Partnerschaftsgewalt ein. Vor ein paar Jahren wäre das aber noch nicht möglich gewesen.
Und du hast ja auch so Gul begleitet, richtig?
Sie klärt öffentlich über das Thema Partnerschaftsgewalt auf und sie hat einen Ersthilfe-Chat gegründet, an den sich Betroffene ganz niedrigschwellig wenden können. Von den beiden wollte ich wissen, wie schafft man es nach einer gewaltvollen Beziehung, das eigene Leben wieder aufzubauen?
Du hast ja Lisa getroffen, die haben wir am Anfang schon gehört. Kannst du mal beschreiben, was ist sie so für ein Mensch?
Ja, Lisa ist in den 30ern. Sie ist ganz offen, zugewandt, spricht ganz klar und ich komme ganz offen mit ihr ins Gespräch. Wir treffen uns dann an einem großen Berliner Park. Es ist ein Frühsommertag, windig, die Sonne kommt ab und zu durch die Wolken. Sie erzählt mir dann von ihrer Beziehung zu ihrem Ex, davon, wie alles angefangen hat. Damals ist sie beruflich und finanziell ganz gut aufgestellt und ready für die Beziehung.
Von unserem ersten Treffen an, als wir uns da begegneten, war alles irgendwie total selbstverständlich. Ich hatte zu Beginn keinerlei Zweifel daran gehabt. Ich wusste, das wird eine großartige Partnerschaft. Das war für mich ganz klar gewesen.
Ja, das klingt eigentlich ja total schön, ne? So genauso, wie man in eine frische Beziehung so reinstapfen möchte. Komplett rosarote Brille. Eigentlich eine Beziehung, wie sie sich wahrscheinlich viele wünschen, oder Nathalie?
Ja, die ersten Monate sind so eine richtige Honeymoon-Phase. Die beiden haben gemeinsame Interessen, die gleichen Ziele. Lisa besucht dann zusammen mit ihrem damaligen Partner seine Familie. Sie erzählt mir, dass sie beobachtet, wie er in einer Streitsituation mit seiner Schwester spricht.
die Worte, die er gewählt hat, das waren schon sehr erniedrigende Worte und darüber war ich sehr erschrocken. Und für mich stand dann auch ziemlich schnell fest an diesem Abend, wenn er so herablassend mit seiner Schwester spricht, warum sollte er das dann nicht auch bei anderen Frauen machen? Also dieses Verzaubertsein von der ganzen Zeit davor, das war dann plötzlich weg. Ich konnte dann eine andere Seite sehen.
Ja, es klingt einfach so, als sei eine Maske gefallen, ne? Rückblickend war das also eine der ersten Momente, in denen etwas ins Wanken gerät bei den beiden, oder?
Nach wenigen Monaten hat sie schon die ersten Zweifel und will sich trennen. Dann passiert etwas, das stellt alles auf den Kopf. Sie wird schwanger.
Oh shit.
Für mich war sehr schnell klar, dass ich das Kind zur Welt bringen möchte. Das war für mich klar.
Boah, das ist natürlich heftig, ne? Wenn du schon mit dem Gedanken spielst, dich zu trennen und dann wirst du aber schwanger und bist auf eine Art, wenn du das Kind behalten möchtest, gebunden an diesen Mann. Was macht diese Schwangerschaft mit ihrer Beziehung? Also möchten sie dann zusammenbleiben?
Ja, aber sein Verhalten ihr gegenüber verändert sich in der Schwangerschaft. Und sie erzählt mir, dass er immer wieder verbal ausfällig wird.
Als wir dann zusammen waren und ich schwanger war, hat er mich dann als Feministin beschimpft. Ja, weil ich mein eigenes Geld verdient habe und eben so selbstständig war und so im Leben stand, wie ich es halt tat.
Für mich klingt allein aus dem Satz heraus der Typ wie eine wandelnde Red Flag. Das ist auch typisch, oder? Dass es erst so verbal wird, bis es nachher hin zur psychischen und physischen Gewalt richtig kommt, oder?
Das ist ein ganz klares Muster. Lisa erzählt mir, er hätte dann angefangen, sie zu kontrollieren.
Ich habe mich zum Beispiel damals mit einem ehemaligen Bekannten getroffen in der Bäckerei und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass er da vor dieser Bäckerei stand und uns da irgendwie beobachtet hat.
Boah, da kriege ich Gänsehaut, Nathalie. Ich finde den Gedanken so gruselig, dass man beobachtet wird und ich finde, alleine das ist schon richtig gewaltvoll.
Ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Überwachung, Isolation, Bedrohung.
Ja.
All das ist psychische Gewalt und das ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen einer gewaltvollen Beziehung.
Ja.
Die beginnt meistens nicht mit einem Schlag. Bei Lisa nimmt die Gewalt während der Schwangerschaft immer weiter zu und sie wird dann körperlich.
Die erste Situation war ja, als er mir auf offener Straße seitlich in den Bauch geboxt hat, als ich noch schwanger war. Ja, da gab es verschiedene Übergriffe, auch immer mal wieder provozierende Berührung, also dass er, wenn wir uns ganz normal unterhalten haben, gerade einfach zwischen die Beine gefasst hat oder an die Brüste. Ja, also von solchen provokanten Berührungen, die gerade total unpassend waren, bis hin eben wirklich zu körperlichen Übergriffen.
Ich glaube, das große Problem ist diese unfassbar große Scham, das zu erzählen, weil, ja, also das ist, ich glaube, dann einer Freundin zu erzählen, ja, ey, mein Freund ist richtig respektlos, dazu gehört so viel Mut erstmal dazu.
Ja, es ist halt auch ein dramatischer Kreislauf, in dem man sich da befindet.
Ja, voll.
Weil man ja auch diese Scham hat und sich niemandem so anvertrauen will.
Ja.
Nach den Übergriffen entschuldigt er sich auch immer wieder. In den Momenten hat sie natürlich dann auch Hoffnung,
ja,
dass die beiden wieder zusammenfinden.
Dann steht der Partner dann immer wieder da und ach komm, das wird doch alles gut und das war ein Versehen und ich mache das nicht nochmal und ich werde mich ändern und ich gehe zur Therapie. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, da ganz klar zu bleiben und zu wissen oder zu erkennen, hier gibt es keine Hoffnung mehr.
Ja, ich glaube, das ist auch das große Problem, ne? Wenn der Mann sich danach immer wieder entschuldigt und denkst du, ja, aber ich weiß auch noch, wie ich am Anfang, wie verknallt ich in ihn war, ne? Ich habe mich doch mal in eine gute Person verliebt quasi, um dann festzustellen, nee, ich glaube, hier ist a dead end, ne? Hier geht's nicht weiter. Gibt es dann irgendwann den Moment, an dem sie merkt, so geht es nicht, das wird hier nichts mehr?
Nach der Geburt ihres Kindes geht die Gewalt erstmal weiter. Sie hat dann auch Riesenangst, dass das ihr Kind treffen könnte.
Ja, voll, das verstehe ich total.
Diese Angst sorgt dann kurze Zeit später dafür, dass sie sich dann auch Hilfe sucht.
Ich hatte das Glück, an eine ganz tolle Fachberatungsstelle geraten zu sein. Und das schon vor der Trennung habe ich mich von denen beraten lassen. Da wurde ich wahnsinnig gut aufgenommen. Und die Frau, die dort arbeitet, hat mir auch die Augen geöffnet, was ist eigentlich Gewalt und was nicht. Da hat sich in meinem Denken auch sehr viel verändert.
Boah, ich finde, da merkt man nochmal so krass, wie wichtig genau solche Hilfsstellen sind, ne? Dass diese Arbeit einfach auch Leben retten kann, ne? Hat sich dadurch etwas in Lisas Leben verändert?
Absolut. Kurz danach zieht Lisa die Reißleine. Sie trennt sich dann. Da ist ihr Kind noch ein Baby.
Lisa beschreibt ja auch, das hast du am Anfang erzählt, dass ihr Ex-Partner sich immer wieder entschuldigt hat, ne, nachdem er Scheiße gebaut hat. Das ist ja recht typisch für so eine Beziehung, in der Gewalt stattfindet, oder?
Ja, absolut. Das ist ein Gewaltkreislauf und das erleben richtig viele Betroffene. Nach einem Gewaltausbruch kommt dann erstmal eine Phase, in der der Täter Reue zeigt.
Ja, sowas tut mir total leid, dass ich das gemacht habe. Ich wollte das gar nicht. Ich liebe dich doch. Du bist doch die Liebe meines Lebens, ne?
Ja, genau. Und er verspricht, dass er es nie wieder machen wird.
Und dann hofft man natürlich auch, okay, vielleicht meint er es ja diesmal wirklich ernst.
Und das kann es so schwer machen, zu erkennen, hey, ich bin hier in einer Gewaltbeziehung und ich muss da raus.
Ja. Ja, und das erleben ja richtig viele Frauen. Also es kann ja im Grunde jede treffen, also auch dich und mich.
Ja, Partnerschaftsgewalt gibt es in allen gesellschaftlichen Gruppen.
Ist, finde ich auch nochmal wichtig, unabhängig auch von Alter, Bildung oder Einkommen, oder?
Genau. In Deutschland wird jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder ihren früheren Partner.
Und, auch nochmal wichtig zu erwähnen, man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch viel größer ist.
Richtig, die meisten Gewalttaten werden nie angezeigt. Aus Angst, aus Scham oder weil Betroffene hoffen, dass sich der Partner doch noch ändert.
Darüber haben wir auch am Anfang gesprochen, ne? Also das Scham-Riesenthema ist das. Frauen, denen das passiert, das nicht mal ihren Freundinnen oder ihrer Familie erzählen.
Und selbst wenn Betroffene diesen Schritt schaffen, ist die Trennung häufig auch ein richtig gefährlicher Moment.
Warum ist das so? Weil der Täter merkt, okay, ich verliere die Kontrolle?
Ja, eine Studie dazu aus dem letzten Jahr zeigt, dass Femizide, also die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, am häufigsten im Zusammenhang mit Trennung verübt werden.
Lisa hat ja die Trennung geschafft. Wie geht es für sie dann weiter?
Sie hat zu dem Zeitpunkt keine eigenen finanziellen Mittel mehr, keine eigene Wohnung und keine Familie in der Nähe.
Ja, und das ja alles auch mit einem kleinen Kind, oder? Also da stelle ich mir so herausfordernd vor.
Absolut. Und als Vater von ihrem Kind ist sie den Typen ja auch nicht einfach los.
Es haben bei mir zum Glück keine körperlichen Übergriffe mehr stattgefunden. Aber er hat dann versucht, über die Gerichte weiterhin Macht und Kontrolle zu behalten, indem er eben verschiedene Verfahren in die Wege geleitet hat, sei es Sorgerechtsverfahren, Umgangsverfahren und so weiter.
Boah, das muss man sich mal vorstellen. Da hast du schon so eine Beziehung überlebt und dann geht's danach der Trennung nochmal so weiter, ne? Also kannst ja kein Auge, stell ich mir vor, zumachen. Zeigt sie ihn denn auch an für die Gewalt ihr gegenüber?
Ja, er wird dann später auch verurteilt. Aber das dauert. In dieser Zeit laufen auch die Verfahren am Familiengericht.
Das stelle ich mir für Lisa als extrem psychisch belastend vor, oder?
Sie selbst sagt, dass sich die Gewalt einfach irgendwie verändert in der Zeit. Fachleute sprechen dann auch von Nachtrennungsgewalt.
Das habe ich ehrlicherweise noch nie gehört, das Wort. Das ist für mich ganz neu. Was heißt es genau?
Also, das läuft so ab. Mit einer Trennung verlieren Täter die Kontrolle über ihre Partnerin. Mhm. Genau dieser Kontrollverlust führt dann manchmal dazu, dass die Gewalt sich in anderen Formen fortsetzt, obwohl die Beziehung schon längst vorbei ist.
Sowas wie zum Beispiel Stalken, Drohung, Überwachung der Partnerin so digital, oder?
Ja, aber es geht dann manchmal auch noch weiter. Es wird finanzieller Druck ausgeübt oder Kinder werden als Druckmittel genutzt.
War das bei Lisa auch der Fall? Also zum Beispiel mit dem Sorgerechtsverfahren?
Ja, genau. Auch die Erfahrungen mit den Institutionen, also zum Beispiel dem Familiengericht oder dem Jugendamt, beschreibt Lisa als belastend.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Sie erzählt mir dann auch von einer anderen Dynamik, die ihr da begegnet ist.
Ich habe dann häufig auch eine Täter-Opfer-Umkehr erlebt, dass das Jugendamt beispielsweise mir gesagt hat, ich könnte ja auch die Täterin sein und er das Opfer, weil sie hätten ja gerade mit ihm telefoniert und er ist ja ein sehr freundlicher und zuversichtlicher junger Mann. Und das war schon ziemlich hart für mich, weil ich mir ja Schutz erhofft habe, Schutz für mein Kind, Schutz für mich. Und dann als mögliche Täterin bezeichnet zu werden, das war schlimm.
Er klingt unfassbar schrecklich.
Das ist ja auch ein Riesenproblem und es ist auch einfach eine richtig krasse Situation, wenn einem nicht geglaubt wird.
Ja.
Lisa erlebt es immer wieder. Gleichzeitig kämpft sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben.
Wie geht sie das so an?
Schon kurze Zeit nach der Trennung fängt Lisa an zu studieren. Was für uns total normal ist, ist für Lisa nach einer Gewaltbeziehung als Mutter mit Kleinkind echt ein Riesenschritt.
Ja. Ich habe in der Elternzeit mein Masterstudium absolviert und auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Und das wirklich alleine hier in Berlin, das war so, ja, schon so eine Wende, sage ich mal, hin wieder zu der alten Lisa, die motiviert ist, die Kraft hat, die ja was erreichen möchte. Und ja, habe mein Studium erfolgreich abgeschlossen.
Boah, ich finde das so krass. Lisa, falls du zuhörst, ich zücke gerade meinen imaginären Hut. Chapeau, wirklich, das ist so stark. Ich freue mich gerade richtig, das zu hören. Ich kann mir vorstellen, wie gut sich das anfühlt, auch so wieder zurück zu sich zu kommen.
Total, das ist ein riesengroßer Erfolg. Ja. Darauf ist sie auch zu Recht richtig stolz.
Vor allem, weil sie auch erzählt hat, dass ihr Ex das gar nicht gut fand.
Ja, das macht sie jetzt wirklich nur für sich. Es endet auch nicht mit dem Master. Sie macht dann noch weiter mit der wissenschaftlichen Karriere.
Ach, krass.
Sie hat mich dann auch mitgenommen dahin, wo sie heute arbeitet.
Ich zeig dir mal, wo wir hingehen. Ich schließe den Raum mal auf. Hier durfte ich heute Unterricht geben. Lass uns doch einfach da vorne hinsetzen.
Wir sind an einer Berliner Hochschule in einem Vorlesungssaal. Da passen ungefähr 100 Studierende rein.
Und da arbeitet Lisa jetzt?
Ja, sie ist heute Dozentin. Also sie unterrichtet Studierende genau in diesem Saal.
Wenn ich jetzt also aus der heutigen Sicht drauf zurückblicke, muss ich ja lächeln und an die Christiane denken. Das ist meine ehemalige Dozentin. Und die hat damals schon gesagt, akzeptiere das Unglück, du weißt nicht, wofür es noch gut sein wird. Und den Spruch habe ich mir irgendwann an die Tür geklebt, auf den Zettel geschrieben und habe da immer wieder drauf geschaut.
Das ist ja auch so bedeutsam. Für Lisa ist Akzeptanz ein Motor, der ihr auf dem Weg total hilft.
Ich habe da immer wieder so Respekt vor, dass Menschen aus so einer schlimmen Scheißerfahrung, wenn wir jetzt mal hier ganz salopp werden, trotzdem so positiv draufschauen können und so sagt, ja, das ist Kacke, was passiert ist und es ist schrecklich, aber ich lebe jetzt trotzdem mein Leben. Lisa findet nach der Trennung ja immer mehr so zu sich zurück, ne? Wie sie sagt, so zu ihrem alten Selbst.
Ja, sie hat dann langsam auch Raum dafür zu überlegen, wie kann ich etwas verändern für andere Betroffene.
Diese Frage stellt sich auch die zweite Frau, die du während deiner Recherche getroffen hast, und zwar Sogul.
Auch Sogul erzählt mir, dass sie Partnerschaftsgewalt erlebt hat in ihrer Ex-Beziehung und von den Momenten nach ihrer Trennung, als sie sich das erste Mal wieder so richtig frei und eigenständig gefühlt hat.
Ich bin wirklich zu Rewe, bin an die Käsetheke und habe mir für 100 Euro den tollsten Käse gekauft und saß dann in meiner kleinen Einzimmerwohnung auf dieser Matratze. Es war nicht viel in dieser Wohnung, da bin ich erst ganz frisch reingezogen und habe wirklich in dieser Einzimmerwohnung ohne Möbel diesen Käse gegessen. Und das war unfassbar toll, ja.
Das finde ich, ja. Ich finde das richtig toll zu hören, weil das sind dann wirklich die kleinen Momente, in denen man sich so selbst feiert und die so ganz groß sind und die für immer im Kopf bleiben.
Ja, absolut. Ich habe mit Sogul kurz über Käse gesprochen, aber vor allem auch darüber, was sie heute so macht. Wir haben uns an Vatertag dann auf einer Demo getroffen. Die war von Männern für Männer organisiert.
Und was ging da so ab?
Die Männer wollten ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und zeigen, dass das auch ein Thema ist, mit dem sich Männer auseinandersetzen sollten.
Ja, voll.
Sogul hält auf einer dieser Demos eine Rede. Vor der Bühne stehen Familien und viele junge Männer.
Hallo Hamburg, hallo an alle, die hier sind. Als ich es damals rausgeschafft habe, wusste ich, dass ich mit meiner Geschichte nicht alleine bin. Und genau deshalb entstand eine Idee. Aus Wut, aus Angst und aus der tiefen Überzeugung, dass wir andere Betroffene unterstützen und Betroffene nicht mit ihrer Geschichte alleine lassen.
Da spricht sie jetzt von dem Chat, den sie entwickelt hat, oder?
Genau, Sogul wollte Frauen möglichst früh helfen. Gerade dann, wenn sie merken, dass etwas schief läuft. Oder wenn sie sich nicht trauen, mit jemandem darüber zu sprechen.
Es ist ja ein komplettes, absolutes Tabuthema. Man hat aber auch super viel Scham und deshalb spricht man nicht darüber und ist dann sozusagen mit dem ganzen Erlebten ein Stück alleine, kann es nicht richtig zuordnen, kann es nicht klar benennen. Und dann kommt man leider in so eine, ja, in so einen Teufelskreis rein, dass man dann wirklich dieses schlechte Bauchgefühl wegdrückt und sich denkt, ja, ist ja nichts Schlimmes. Aber genau das ist der Beginn von etwas ganz, ganz Schlimmes.
Ja, und dann kann man mit dem KI-Chat quasi eingreifen, ne? Und so nachfragen, können wir uns das mal anschauen?
Ja, klar. Also du gehst auf My Protectify.
Ja, man findet den auch direkt, wenn man Maya, M-A-Y-A googelt.
Mhm.
Dann steht hier, kostenlos, jederzeit, ohne Anmeldung. Du bist nicht allein, chatte jetzt mit Maya. Wenn du Gewalt in deiner Beziehung erlebst, hilft es, jemanden an deiner Seite zu haben. Okay. Sollen wir mal eine konkrete Situation schreiben?
Mein Freund hat mich geschlagen.
Ja.
Was kann ich tun?
Mein Freund hat mich geschlagen. Was kann ich tun? Das, was passiert ist, ist nicht in Ordnung. Also, okay, erstmal eine Einordnung, das finde ich richtig gut. Du hast ein Recht auf Schutz und Sicherheit. Bist du gerade an einem sicheren Ort, also ist dein Freund nicht in deiner Nähe? Nein, er ist nicht in der Nähe. Aber man kann dann direkt so antworten.
Theoretisch, wenn wir jetzt weiterfragen würden, dann würde Maya uns Hilfsangebote geben. Und das kann ein erster wichtiger Schritt sein.
Ich sehe auch gerade auf der Seite, kann ich am Ende sicher verlassen anklicken. Und dann öffnet sich irgendeine Wetterseite. Und das ist auch dafür gedacht, ne, dass falls der Partner die Internetnutzung kontrollieren sollte, dass er dann nicht checkt, dass man gerade mit dem Chatbot gesprochen hat, ne, oder geschrieben hat. Das ist auch nochmal richtig wichtig, finde ich, zu hören.
Ja, absolut.
Maya ist am Ende des Tages ein KI-Hilfe-Chat, der auch wirklich als eine Begleiterin benutzt werden kann. Also als eine Begleiterin, die da ist und die Fragen beantwortet, wie ist das schon Gewalt? Bin ich überhaupt von Gewalt betroffen? Und wenn ja, was für Möglichkeiten und Optionen gibt es? Aber auch eine Begleiterin, die dir einfach emotional zuhört und dir diesen Support gibt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Hürde vielleicht auch nicht so groß ist, sich einem anonymen Chat zu wenden, anstelle erstmal mit einer Freundin oder so zu sprechen, oder?
Ja, das ist die Hoffnung. Sogol erzählt mir, dass sie immer wieder Rückmeldung von Frauen bekommt, die mit Maya gechattet haben. Da steht dann sowas zum Beispiel drin.
Hey, dank eurer Arbeit, dank Maya, habe ich verstanden, dass ich von Gewalt betroffen bin und bin gerade in diesem ganzen Trennungsprozess.
Das ist bestimmt auch mega schön für sie zu hören, ne? Wie geht es Sogol heute?
Sogol ist aktuell dabei, ihre Plattform bekannter zu machen und insgesamt über das Thema aufzuklären. Dafür steht sie regelmäßig auf Bühnen und spricht auf Konferenzen. Das macht sie meistens auch richtig gern.
Klar gibt es aber auch natürlich Tage, wo ich mir wünsche, dass es nicht gebraucht hätte. Also dass da schon richtige, gute Lösungen da wären, die Betroffene von Gewalt unterstützt. Und dann gibt es schon manchmal Tage, wo ich mir denke, Mann, warum übernehme ich jetzt diesen Job? Aber der Job erfüllt mich jeden Tag. Ich kriege jeden Tag unfassbar viel Support, aber auch Geschichten von Betroffenen, die mir immer wieder zeigen, genau deshalb braucht es das.
Ich check den Gedanken so, wie doof das ist, dass wir das überhaupt brauchen. Und gleichzeitig ist es einfach richtig toll, was sie macht.
Sie brennt richtig für das Thema. Das merkt man ihr auch auf der Demo am Vatertag an. Als sie da auf der Bühne steht, die Leute hören ihr richtig gerne zu. Für ihre Rede bekommt sie tosenden Applaus.
Ich stehe heute hier, weil ich überlebt habe. Aber Überleben darf nicht unser Maßstab sein. Denn Liebe sollte sich am Ende des Tages sicher anfühlen. Und das immer. Danke.
Das ist nochmal ein richtig wichtiger Satz, den sie sagt, ne? Liebe sollte sich sicher anfühlen und das immer. Für Lisa liegt die Trennung jetzt auch schon einige Jahre zurück. Sie hat ihr Masterstudium gemacht, ist mittlerweile Dozentin geworden. Wie geht sie heute mit dem Ganzen um, also was ihr damals passiert ist?
Das Thema ist noch präsent, aber es bestimmt ihr Leben nicht mehr. Sie hat auch angefangen, sich insgesamt mehr mit dem Thema Partnerschaftsgewalt auseinanderzusetzen.
Ich habe mich zu der Zeit schon mit sehr vielen anderen Frauen vernetzt, betroffenen Frauen, und habe gemerkt, dass ich damit ja gar nicht alleine dastehe. Also dass ganz, ganz vielen Frauen sehr großes Unrecht widerfährt. Das hat mir dann eigentlich so ein bisschen den Antrieb gegeben, da auch mal auf politische Veranstaltungen zu gehen.
Wie wichtig auch, dass Lisa versteht, dass sie kein Einzelfall ist, sondern eine von vielen und dass das so systematisch ist, ne?
Absolut. Sie entscheidet sich ganz bewusst dafür, auch öffentlich über ihre Erfahrung zu sprechen und hofft, auch anderen damit zu helfen.
Also ich bin viel im Abgeordnetenhaus unterwegs, habe in den letzten Jahren viele Politikerinnen und Politiker getroffen. Das sind so Erlebnisse, die mir wieder so ein Stück Macht zurückgeben oder das Gefühl der Selbstermächtigung. Also ich kann irgendwie was bewegen, ich kann was tun, ich kann die schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, nutzen und da vielleicht für andere Frauen auch was Positives draus machen für die Zukunft.
Ja, nochmal voll die wichtigen Worte, finde ich. Wie gehst du jetzt aus dieser Recherche, Nathalie? Das ist ja auch ein bewegendes Thema, vor allem aus der Sicht als Frau.
Mir ist nochmal klar geworden, der Weg zurück beginnt oft vor der Trennung. Zum Beispiel mit dem ersten Gespräch bei einer Beratungsstelle oder dass man sich das erste Mal einer Freundin anvertraut.
Oder zum Beispiel dem Chatbot, ne?
Ja, genau. Das sind oft die ersten Schritte, sich ein Stück Kontrolle zurückzuholen.
Was kann ich denn konkret tun, wenn ich diese Freundin bin, der erzählt wird, ey, ich erlebe Gewalt?
Erstmal zuhören, die Person ernst nehmen, nicht drängen, sondern fragen, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen und dann das Tempo der Betroffenen annehmen. Wichtig ist auch, Angehörige und Freundinnen können sich übrigens beraten lassen, zum Beispiel beim Hilfetelefon. Beratungsstellen arbeiten da super diskret und sind genau für solche Situationen da.
Ich habe auch schon öfter beim Hilfetelefon angerufen, nicht nur für mich, sondern auch schon für andere. Und das hat mir total geholfen in solchen Notsituationen. Also ist einfach super wichtige Arbeit, ne?
Ja, das ist essentiell. Es braucht aber auch eine Gesellschaft, die das Thema ernst nimmt und ein Hilfesystem, das funktioniert und dafür ausreichend ausgestattet ist.
Ja, und da muss man sich auch einfach eingestehen, da sind wir aktuell einfach nicht.
Ja, Deutschland hat zwar die Istanbul-Konvention unterschrieben und sich damit verpflichtet, Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel auch, genügend Frauenhausplätze zu schaffen. In Deutschland bräuchte es etwa 19.600. Aktuell haben wir aber nur 7.800.
Ja, also alleine da klafft ja einfach eine riesige Lücke. Am Ende sollte der Anspruch ja aber vor allem auch sein, dass diese Gewalt erst gar nicht passiert.
Und da muss man natürlich auch viel früher ansetzen. Prävention ist da total wichtig. Wir müssen aufhören, die Verantwortung bei den Betroffenen zu suchen, weil am Ende nur die Täter die Taten verhindern können.
Danke, Nathalie, für deine Recherche. Ich finde, das ist ein so wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass wir dem Ganzen uns hier heute gewidmet haben.
Also ich möchte mich bei Lisa und Sugul bedanken dafür, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben.
Wenn ihr selbst von Partnerschaftsgewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der Unterstützung braucht, findet ihr Hilfsangebote in unseren Shownotes. Und uns interessiert natürlich, habt ihr Berührungspunkte mit dem Thema? Habt ihr schon mal jemandem zur Seite gestanden, der oder die Gewalt in einer Beziehung erlebt hat? Oder seid ihr selbst schon mal betroffen gewesen? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. Jede Folge eine neue Story. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel mehr von uns. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch am besten diesen Kanal, aktiviert die Glocke, ihr wisst doch, wie der Hase läuft, und schickt diese Folge gerne einem Freund oder einer Freundin, weil das hilft uns nämlich immer am meisten. Bis dahin empfehlen wir euch noch diesen Podcast hier. Du denkst, Geschichte ist das, was im Schulbuch steht? Falsch gedacht, denn da stehen vor allem Männer. Aber wo sind eigentlich die Frauen? Es gab sie doch, Frauen, die Großes geleistet haben. Pionierinnen, Vorbilder, Vorkämpferinnen. Und genau um sie geht's im Podcast Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Hier hört ihr Geschichten von Frauen, die inspirieren, empowern und viel zu lange übersehen wurden. Lost Sheroes, ein Podcast von Cosmo. Alle Folgen in ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt. Diese Podcast-Folge des Y-Kollektivs wurde produziert vom RBB. Ich bin Annika Fricke. Die Reporterin dieser Folge ist Nathalie Wiech. Redaktion Leonie Klüssendorf. Produktion Nikolaus Löwe, Aline Diboski.